Ja, jetzt wird der Norbert aus Brandenburg uns in die Geheimnisse des Tones der Einheit, nachdem ja auch diese Party benannt ist, einführen. Jetzt ist nochmal Physik vom Allerfeinsten angesagt.
Vielleicht darf ich mich erstmal vorstellen. Ich bin Norbert Böhm aus Brandenburg, an der Havel, einer Kleinstadt, etwa 60 Kilometer von hier. Und dort in Brandenburg gibt es eine Friedenswarte auf einem alten und sehr kulturträchtigen Berg, dem Marienberg. Und alles, was ich jetzt erzähle, können Sie auch gerne im Internet nachlesen. Unter www.friedenswarte.de, da findet sich eine Arbeit von mir, die philosophische Einheit. Und da finden Sie die physikalischen Herleitungen, die ich Ihnen jetzt hier unterbreiten möchte, noch wesentlich ausführlicher und genauer, als ich das heute Abend hier darstellen kann. Mein Vorredner war ja der Hans Cousteau, der die kosmische Oktave entdeckt hat. Und wenn jemand eine solche Entdeckung macht und Beziehungen herstellen kann zwischen der Musik und dem menschlichen Organismus und unserer kosmischen Umgebung, dann ist das eigentlich eine wissenschaftliche Neuerung, um die ein aufgeweckter Wissenschaftler und ebenfalls ein Philosoph zu unserer heutigen Zeit nicht drum herum kommt. Mit der kosmischen Oktave hat Hans Cousteau einen Grundstein gelegt, vielleicht einen Neuanfang für eine neue Forschung, für einen neuen Horizont. Und diese Oktave ist ja zunächst nach Cousteau eine Oktavierung der Zeit. Das heißt, der Planetenumläufe, die immer weiter halbiert werden, oktavieren heißt halbieren oder verdoppeln, und die dann irgendwann im hörbaren Bereich repräsentiert werden durch einen Ton oder noch weiter hinein oktaviert bis in den sichtbaren Bereich einer Farbe mit einer exakten Frequenz entsprechen. Aber dieses Oktavgesetz ist nicht nur in der Harmonik vorhanden, sondern es ist ein Gesetz des Lebens, könnte man sagen. Dafür möchte ich zwei Beispiele anführen. Zum einen, wenn wir uns daran erinnern, wie wir auf diese Welt gekommen sind, kann wohl jeder von sich sagen, dass er zwei Eltern hat. Und diese zwei Eltern haben je wieder zwei Eltern. Damit hat jeder Mensch vier Großeltern. Und diese haben wieder je zwei Eltern. Damit hat jeder Mensch acht Urgroßeltern und so weiter. Also was die Genealogie betrifft, ist das Oktavgesetz hier anscheinend eine Fortpflanzungslogik, die nicht nur für die Menschen so gilt, sondern für die Säugetiere, für die allermeisten Säugetiere zumindest, die wir kennen. Und wenn sich nun zwei Partner treffen, miteinander kopulieren, dann beginnt das Leben von Neuem. Und das geschieht, indem die Eizelle durch den Samenfaden befruchtet wird und zunächst eine befruchtete Eizelle darstellt, die Zygote genannt wird. Und diese Zygote teilt sich in zwei Teile. Und dann teilt sie sich wieder in vier Teile, dann wieder in acht und so weiter. Also ebenfalls am Anfang eines jeden Menschenlebens steht die Zellteilung, die zunächst genau nach dem Oktavgesetz abläuft. Und in unserer heutigen Zeit der Globalisierung, der Suche nach einer Wahrheit oder einer Verbindlichkeit, die für alle Menschen auf der Welt annehmbar ist, ist also diese Oktavteilung sehr interessant und für jeden Einzelnen an verschiedenen Beispielen leicht nachvollziehbar. Man könnte also darauf etwas aufbauen, was die Physiker heute vielleicht suchen, wenn sie von der Weltformel sprechen und was dem Menschen nicht nur harmonikal, sondern ebenfalls in seinem tiefen Selbstverständnis in Einklang bringen und in Übereinstimmung bringen können mit dieser einfachen Weise der Verdopplung und Halbierung. Und diese Arbeiten von Cousteau habe ich in dieser Weise weiterentwickelt, indem ich zunächst jede Zeit, die Zeit ist mit der Länge verknüpft durch die Lichtgeschwindigkeit, also ebenfalls jede Länge, immer weiter halbiert habe und gefragt habe, wie weit kommt man in den Mikrokosmos hinein? Und andererseits immer weiter verdoppelt habe, um zu fragen, wie weit komme ich in den Makrokosmos hinaus? Gibt es Endwerte für den Makrokosmos und gibt es Endwerte für den Mikrokosmos? Kann man das genauer definieren? Oder müssen wir uns mit diesen Begriffen begnügen ohne sie genauer fassen zu können. Und wenn man sich heute mit Astronomie beschäftigt und Astronomiebücher liest, Zeitschriften liest von moderner Astronomie, dann wird man finden, dass die modernsten Beobachtungsmethoden des Universums, also unsere Fernrohre, die modernste Technik dazu, etwa 13,5 Milliarden Lichtjahre weit sehen können. Weiter reicht unsere optische Wahrnehmung nicht. Und wir wissen auch, dass diese Sterne, im Grunde genommen jede Wahrnehmung, alles aus der Vergangenheit kommt. Also wenn wir sagen 13,7 Milliarden Lichtjahre, dann heißt das gleichzeitig 13,7 Milliarden Lichtjahre zurück in die Vergangenheit. Das heißt, wir können jetzt mit der Oktave so fortfahren, dass wir eine Länge oder eine Zeit immer weiter verdoppeln und dann diesen natürlichen Grenzwert der 13,7 Milliarden Lichtjahre erreichen. Es wird in irgendeiner Oktave passieren und dann macht es keinen Sinn, noch weiter zu zählen, denn was dahinter kommt, wissen wir nicht. Es ist also ein natürlicher Grenzwert im Makrokosmos gegeben, durch die Möglichkeit unserer Beobachtung. Und dieses Oktavspektrum habe ich Ihnen einmal aufgezeichnet und heute mitgebracht, damit niemand in die Fahrlässigkeit verfallen könnte, dass man das nicht darstellen könnte und dass man sich davon auch ein Bild machen kann. Es gibt im Universum einen Grenzwert der Größe nach, das ist der Radius unserer Sichtbarkeit, 13,7 Milliarden Lichtjahre. Und wenn man nun dieses Oktavspektrum festlegen möchte, dann muss man fragen, welche Größenordnung eignet sich zur Festsetzung? Und da liegt es natürlich sehr nahe, das sichtbare Spektrum als Nulloktave zu wählen. Und das ist hier auf diesem Oktavstrahl geschehen. Etwa in diesem Bereich geht ein Strich drüber, das ist das sichtbare Spektrum. Jede Oktave hat auf diesem Strahl 12 mm zur Verfügung. Von der kleinsten Einheit bis zu den Grenzen des Universums sind es 203 Oktaven und nicht mehr und nicht weniger. Und wenn Sie sich vorstellen, so ein Zollstock hat 2 Meter und damit 200 Zentimeter. Man bräuchte also bloß an einem ausgestreckten Zollstock 3 Zentimeter ranmachen, dann kann man eine Abbildung finden, auf der für jede Oktave 1 Zentimeter Platz ist zum Eintragen und kann das gesamte Universum abbilden. Auf diesem Oktavstrahl ist das etwas größer geschehen, nicht 1 Zentimeter pro Oktave, sondern 1,2, weil wir versucht haben, diese Karte der Höhe des Raumes anzupassen und eine möglichst große Erkennbarkeit zu erreichen. Wir haben es etwas gestreckt. Meine Damen und Herren, aber damit nicht genug. Oder sagen wir mal so, der ursprüngliche Ansatz von mir war, jede Oktave auf eine Seite Papier wiederzugeben, auf ein Blatt Papier. Dann bräuchten wir 203 Blätter Papier und hätten eine Weltformel, in der für jede Oktave eine Seite zuständig ist und in jedem Größenbereich, sei es der Wellenlängenbereich, sei es die Masse, die Temperatur. Also ich habe etwa 20 physikalische Dimensionen hier miteinander verbunden. Auf der Karte sind, glaube ich, 6 oder 7 abgebildet. Sie möchten jetzt gern wahrscheinlich erfahren, warum ich von einer Einheit spreche im physikalischen Sinne. Und ich habe es mir auch eigentlich etwas zur Aufgabe gemacht, Ihnen die Herleitung dieser Einheit zu erklären. Die Einheit ist hier oben in ihren 3 Aspekten abgebildet. Und diese Herleitung ist bis zum heutigen Tag unter den Physikern offenbar noch nicht eindeutig, sodass es also dort noch kleinere Korrekturen vorzunehmen gibt. Und um Ihnen die physikalische Herleitung möglichst einfach hier vorzuführen, habe ich noch 2 weitere Plakate vorbereitet, die mir dabei helfen sollen, Ihnen das zu veranschaulichen. Also man sieht hier ganz einfach, hier oben ist das kleinste Elementarteilchen. Das ist die geringste Dimension, in die wir heute mit moderner Technik vorstoßen können. Etwa 10 hoch minus 18 Meter. Im Teilchenbeschleuniger CERN werden wahrscheinlich noch kleinere Dimensionen möglich. Das heißt, hier oben werden wahrscheinlich noch ein paar Oktaven dazukommen. Aber Sie sehen hier auch einen weiten Bereich, der leer ist, wo wir also wahrscheinlich niemals in so kleine Dimensionen schauen können werden. Und dann kommt diese Einheit, an der die naturwissenschaftlichen Gesetze miteinander verbunden sind. Hier absteigend von dieser bisher erfassbaren Mindestgröße kommen die Gammastrahlen, die Radiostrahlung, die UV-Strahlung, dann das sichtbare Licht, IR-Strahlung und schließlich die Radiostrahlung. Andererseits ist die Temperatur abtragbar hier, das Herzsprung-Russell-Diagramm und so weiter. Die Weltgeschichte kommt unten, die Kosmogenese noch weiter unten. Ich möchte Sie damit nicht überfordern. Wir werden jetzt die Karte auch danach noch irgendwo hinhängen, dass man noch mal ein bisschen schauen kann. Der restliche Teil soll jetzt der Verbindung der naturwissenschaftlichen Gesetze gelten. Diese Verbindung der Naturgesetze ist teilweise ein Novum, was ich heute Ihnen erklären möchte. Für physikalisch vorgebildete Leute wird es leichter sein, mir zu folgen. Für physikalisch weniger gebildete Leute wird es auch möglich sein, denn ich werde keine Gleichungen anschreiben, sondern wenn Sie gut zuhören und die Vorstellung miteinander verbinden und mir folgen, wird es Ihnen möglich sein, die kleinsten Längen der Physik zu verstehen, genauer als es bis zum heutigen Tag in Physikbüchern der Fall ist. Für diese Herleitung bin ich natürlich darauf angewiesen, dass Sie mir folgen wollen, denn die Grundannahme ist das Wichtigste. Wer also die Grunderklärung nicht verstanden hat, wird dann auch nicht mehr folgen können. Es geht also darum, wirklich jetzt sich einen Moment zu konzentrieren, sonst war dieser Vortrag für die Katz. Diese Herleitung beginnt, oder die gesamte Herleitung kann man in einem Dreischritt darstellen, in drei verschiedenen, wohl unterscheidbaren Schritten. Und das ist auch gut so, da kann man sich vielleicht etwas besser merken. Der erste Schritt betrifft die Gravitationstheorie von Isaac Newton. Die Gravitationstheorie beschreibt eine Kraft, die abhängig ist von den beiden Massen, die sich anziehen und der Entfernung dieser beiden Massen voneinander. Und angewendet auf unsere jetzige Situation hier in Berlin-Mitte, könnte man mit wissenschaftlicher Exaktheit herleiten, dass wenn die Atmosphäre, die Luft abgesaugt wäre von dieser Erde und man einen Satelliten betrachtet, der knapp über die Erdoberfläche, gesetzt die Erde ist kugelrund, knapp über der Erdoberfläche, genau wie ein Satellit um die Erde herumfliegt, dann kann man in Abhängigkeit von der Masse und der Entfernung, also dem Radius der Erde, diese sogenannte Kreisbahngeschwindigkeit, auch die erste kosmische Geschwindigkeit genannt, genau berechnen. Die beträgt für die Erde 7,9 Kilometer pro Sekunde. Also wenn die Atmosphäre nicht vorhanden wäre und die Erde kugelrund wäre, könnte man einen Satelliten, ein Fluggeschoss, auf 7,9 Kilometer pro Sekunde beschleunigen. Und das würde immer um die Erde herumlaufen, wie ein Satellit, ohne auf die Erde runterzufallen oder sich spiralartig von ihr zu entfernen. Und diese Kreisbahngeschwindigkeit gilt, grob gesagt, im gesamten Universum. Und je weiter man sich jetzt von der Erde entfernen würde, also etwa wir machen dasselbe Experiment mit einem Satelliten in 100 Meter Höhe, dann würde der nicht mehr so schnell fliegen müssen. Er würde etwas langsamer werden, weil er der Gravitation schon etwas entwichen ist. Und umso höher man kommt, umso weiter man sich von der Masse der Erde entfernt, desto langsamer würde dieser Planet werden. Oder dieses Flugobjekt, sagen wir mal ein Satellit. Der Mond gehorcht genau diesem Gesetz. In der Entfernung des Mondes braucht man genau die Geschwindigkeit des Mondes, um sich weder von der Erde zu entfernen, noch auf die Erde hinunterzufallen. Und nun wollen wir im Grunde genommen das gesamte Universum durchfahren unter Betrachtung dieses Aspektes der Kreisbahngeschwindigkeit. Entfernen wir uns also noch weiter von unserer kleinen Erde, dann sehen wir bald das gesamte Sonnensystem. Und auch da herrscht dieses Gesetz, dass die Planeten, je ferner sie der Sonne sind, sich langsamer drehen, je näher sie der Sonne kommen, schneller werden. Also, Pluto ist der langsamste, der ist ganz außen, Neptun, Uranus, Saturn, Jupiter, Mars werden immer schneller. Dann kommt die Erde, die noch schneller ist. Dann kommt Venus und Merkur ist schließlich der schnellste Planet in seiner Bahngeschwindigkeit um die Sonne. Und Hans Cousteau hat dieses Gedankenexperiment weitergeführt und gefragt, wenn man die Sonne zu einem Massepunkt setzt, wie nahe müsste ein gedachter Punkt diesem Massepunkt kommen, um genau die Lichtgeschwindigkeit anzunehmen? Die Lichtgeschwindigkeit ist die Basis der Relativitätstheorie. Und es gibt keine höhere Geschwindigkeit als die Lichtgeschwindigkeit. Also wir hätten dann einen natürlichen Abstand, der nur von der Masse der Sonne oder des Massepunktes in der Mitte abhängig ist. Und das ist eine sehr interessante und elegante Überlegung, die in der Literatur anderswo so nicht zu finden ist. Und die weist uns einfach eigentlich den einfachsten Weg zur abstraktesten Erkenntnis in der Physik überhaupt. Dies ist also die Kreisbahngeschwindigkeit, der Abstand der Kreisbahngeschwindigkeit, wenn die Kreisbahngeschwindigkeit Lichtgeschwindigkeit annimmt. Und genau diese Geschwindigkeit findet im Inneren von schwarzen Löchern statt, der Theorie nach. Sie sehen hier, der Umfang ist genau ein Meter. Ein schwarzes Loch von dieser Größe hätte die Masse von, grob gesagt, 10 hoch 26 Kilogramm. Das ist ungefähr so viel wie der Jupiter. Wenn der Jupiter ein schwarzes Loch wäre, hätte er etwa diese Größe. Und wenn das Licht im Kreis hier herumläuft, ein sehr konzentrierter Lichtkreis ist hier im Inneren schwarzer Löcher vorhanden, dann braucht er eine bestimmte Zeit bei konstant gesetzter Masse, um eine Umrundung zu vollbringen. Und wenn man das als Frequenz ausrechnet, dann kann man für jede Masse, für jede schwere Masse, eine Frequenz angeben, die genau dieser Masse entspricht, nämlich die Kreisumlaufsfrequenz eines Lichtquantes auf diesem Lichtkreis im Inneren eines schwarzen Loches. Und diese Gravitationsfrequenz, beziehungsweise die Gravitationsmasse und die Gravitationsfrequenz, die diese Gravitationsmasse zum Ausdruck bringt, hat nun eine Eigenschaft. Mit jeder Halbierung der Masse verdoppelt sich die Frequenz. Also wenn ich die Frequenz betrachte und die Frequenz erhöhe, dann wird das damit in Verbindung stehende, gedachte Objekt des schwarzen Loches immer kleiner. Die Gravitationsmasse wird immer kleiner, wenn man die Frequenz erhöht. Und das ist der zweite Schritt gewesen, nämlich die Verbindung der Gravitationstheorie mit der Relativitätstheorie der konstanten Lichtgeschwindigkeit. Und damit haben wir uns in unserer Abhebung von der Erde bereits auf die Höhe unserer gesamten Galaxie bewegt, denn im Zentrum unserer Galaxie befindet sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein solches schwarzes Loch. Es gibt diese Objekte tatsächlich im Universum. Stabile Massekonzentration, sehr großer Masse, der Gravitationsmasse. Und nun wollen wir einmal nach Max Planck die Quantenmasse uns anschauen. Max Planck hat sich zur Aufgabe gestellt, die Wärmestrahlung von Körpern genau zu beschreiben. Die Strahlungskurve von warmen Körpern, also etwa der Körpertemperatur, der Temperatur dieser Lampe, eines Sterns, einer Glühlampe und so weiter, diese Wärmestrahlung genau zu beschreiben. Und dabei hat er ein Gesetz gefunden, welches besagt, E gleich H mal Nü, das bedeutet, die Energie ist proportional zur Frequenz. Und die Energie ist nach Einstein, E gleich mc Quadrat, gleichbedeutend mit Masse. Das heißt, die Lichtquanten, die wir sehen, vom sichtbaren Licht und von allen anderen elektromagnetischen Strahlungen, haben eine bestimmte Masse. Und hier gilt das Gesetz, je höher die Frequenz wird, desto höher wird die Masse des übertragenen Lichtes. Also Gammastrahlung ist wesentlich energetischer als zum Beispiel das sichtbare Licht und ist auch wesentlich schwerer, wenn man so will. Und um Ihnen einmal die Größenordnung zu veranschaulichen, 10 hoch minus 42 Kilogramm hätte eine elektromagnetische Welle von dieser Frequenz, die hier abgebildet ist. Also es wird schwerer. Es ist ja minus 41. Und wenn wir jetzt diese beiden Phänomene, also die Gravitationsmasse als Ausdruck der Masse eines schwarzen Loches und die Quantenmasse als Ausdruck der Masse von uns sichtbarem Licht und allen anderen elektromagnetischen Strahlen zusammennehmen und gemeinsam betrachten, so müssen wir sagen, dass je höher die Gravitationsfrequenz eines schwarzen Loches wird, desto kleiner wird die Masse dieses wahnsinnig schweren Objektes, unvorstellbar schweren Objektes. Und die Quantenmasse wird aber immer größer, wenn wir die Frequenz erhöhen. Also die Quantenmasse kann man sich ja eigentlich nicht vorstellen, spüren kann man sie auch nicht, sie ist sehr klein, verschwindend gering, aber genau messbar. Und das gegenteilige Pendant ist eben die Gravitationsmasse, die bei kleiner werdenden schwarzen Löchern immer kleiner wird und die Frequenz dabei immer größer wird. Das heißt, wenn wir diese beiden Bilder miteinander verknüpfen und einfach mal die Frequenz gleichsetzen, dann haben wir auf der einen Seite eine winzige Masse des Lichtes, die immer größer wird mit steigender Frequenz, und auf der anderen Seite eine riesige Masse eines schwarzen Loches, die aber immer kleiner wird mit steigender Frequenz. Und wenn wir diese beiden Dinge mathematisch verknüpfen, dann kommen wir auf eine Mindestgröße. Und die ist eine universale Konstante, von der Max Planck schon sagte, dass sie anderswo im Universum genauso erkannt werden würde. Wir haben uns also jetzt mit den naturwissenschaftlichen Gesetzen über unsere Erde erhoben, das Sonnensystem betrachtet, unsere Galaxie betrachtet und jetzt in Verbindung dieser physikalischen Gesetze eine Einheit gefunden, die über unsere Galaxie noch hinauswächst und eigentlich eine universale Konstante im gesamten Universum darstellt. Und über diese Konstante hat Max Planck vor 100 Jahren schon etwas gesagt, was ich Ihnen einmal vorlesen möchte. Also Max Planck drückte sich so aus: Im Vergleich zu unseren anderen Maßen wie Meter und Kilogramm und so weiter, die ja alle willkürlich bestimmt sind und alle entweder aus unserer Gewohnheit, unserer bequemen Vermessung oder aus unseren irdischen Bedingungen hergenommen sind, dass es demgegenüber diese bislang sogenannte Planck-Masse und diese Planck-Einheiten einen besonderen Status im gesamten Universum einnehmen. Also gegenüber den willkürlich bestimmten Maßen äußert sich Max Planck folgendermaßen: Demgegenüber dürfte es nicht ohne Interesse sein, zu bemerken, dass mit Zuhilfenahme der beiden Konstanten H und K, also das Planck'sche Wirkungsquantum und die Boltzmann-Konstante, die Möglichkeit gegeben ist, Einheiten für Länge, Masse, Zeit und Temperatur aufzustellen, welche unabhängig von speziellen Körpern oder Substanzen ihre Bedeutung für alle Zeiten und für alle, auch außerirdische und außermenschliche Kulturen notwendig behalten und welche daher als natürliche Maßeinheiten bezeichnet werden können. Also Max Planck hat schon vor über 100 Jahren verstanden, dass wir hier in unserer Erkenntnis, in unserer physikalischen Erkenntnis, in eine Dimension vorgestoßen sind, die tatsächlich universalen Charakter hat. Nun ist es aber so, dass Max Planck zu seiner Zeit diese Größen formal bestimmt hat. Das heißt, er nahm die Gravitationskonstante, das Planck'sche Wirkungsquantum, was er selber gefunden hat, und die Lichtgeschwindigkeit und in anderen Gleichungen noch die Boltzmann-Konstante und variierte sie in Gleichungen so, dass man entweder alle Größen herauskürzen kann und nur die Masse übrig bleibt oder alle anderen Größen herauskürzen kann und nur eine Länge übrig bleibt oder nur eine Zeit übrig bleibt. Und von den Größen sprach er als universalen Maßeinheiten. Also Max Planck, und mir scheint in der heutigen Physik, ist es noch ähnlich gelagert, hatte nur eine formale Bestimmung dieser Mindestgrößen zur Verfügung. Er hatte keine Anschauung und konnte eigentlich nicht sagen, wovon er eigentlich spricht. Aber durch unsere Herleitung wissen wir heute sehr genau, wovon die Rede ist, nämlich von einem schwarzen Loch, von Mindestgröße. Und dieses schwarze Loch hat eine Frequenz des Kreisumlaufes, die in diesem Fall gleichzeitig die Quantenfrequenz ist und die eine universale Frequenz darstellt. Und diese universale Frequenz kann man mit Hilfe des Oktavgesetzes in den hörbaren Bereich oktavieren und wird dann finden, dass es einen Ton von 135,57 Hertz in der kleinen Oktave entspricht. Und wir erinnern uns, dass der Jahreston nach Hans Cousteau 136,1 Hertz hat. Ein Cis. Der Einheitston liegt also ein halbes Hertz unter diesem Jahreston. Sind also sehr genau, liegen sehr nah aneinander. Der Jahreston nach Hans Cousteau ist ja der Om-Ton, der Inder, der für uns Lebewesen auf der Erde eine sehr große Bedeutung hat. Ist der Herzton, vielleicht ist es sogar der ursächliche Ton für unsere Evolution. Und dieser Einheitston liegt also nun zufällig da sehr nah dran. Und das liegt nicht an den Gleichungen, sondern es ist tatsächlich ein Zufall. Anderswo können Planeten sein in Sonnensystemen in unserer Galaxie, die vielleicht auf ein G oder auf ein H oder auf einen anderen Ton gestimmt sind. Es muss nicht im Bereich des Einheitstons liegen. Und nun möchte ich diesen Vergleich zwischen dem Jahreston und dem Einheitston noch etwas weiterentwickeln. Der Johannes Kepler hat nämlich richtig festgestellt, dass die Planeten nicht auf kreisrunden Bahnen um die Sonne kreisen, sondern auf elliptischen Bahnen. Und Kepler hat dafür willkürliche Grundtöne für diese Planetenbewegung angegeben und konnte, je nachdem, ob der Planet nahe an der Sonne ist, wenn er sehr schnell ist, oder wenn er weit weg ist von der Sonne, wenn er sehr langsam ist, eine Tondifferenz angeben, die genau diesem Geschwindigkeitsunterschied entspricht. Und er konnte sagen, es ist ein halber Ton, halber Tonvarianz. Also der Om-Ton ist kein konstanter Ton, weil die Erde keine Kreisbahn hat, sondern eine Ellipsenbahn. Der Om-Ton vibriert um einen Halbton, 9 Hertz, es ist ein Halbton. Also er ist kein genau konstanter Ton, sondern er ist von der Jahreszeit abhängig und von der Lage der Erde auf dieser Kreisbahnellipse. Und da haben wir in unterschiedlichen Rechnungen, Hans Cousteau und ich, ausgerechnet, wann, zu welchen Tagen im Jahr unsere Erde genau den Einheitston innehat. Die wird ja einmal schneller auf ihrer Kreisbahnellipse und einmal wird sie langsamer. Einmal beschleunigt sie, einmal wird sie abgebremst. Und diese beiden Punkte stehen sich also, wenn man die Ellipse geometrisch, also symmetrisch betrachtet, liegen die sich genau gegenüber. Und das ist zum einen der 14. April und zum anderen der 27. September. Wenn also unsere Erde genau oktavkonsonant mit dem universalen Ton der Einheit ist. Vielleicht darf ich noch so viel sagen. Warum kommt hier jemand her und erzählt vom Ton der Einheit und spricht von der Einheit und nicht von den Plancklängen? Nach dem Zitat von Max Planck sind diese Mindestmaße natürliche Maßeinheiten. Und durch unsere Herleitung konnte ich zeigen, dass diese Maßeinheiten, Masse, Energie, Temperatur, Länge und so weiter, man kann etwa 20 physikalische Dimensionen damit verbinden. Nach unserer Herleitung sind diese ganzen natürlichen Einheiten alle Proportionen an einem einheitlichen Objekt. Es ist nämlich eine Kreisbewegung, die da stattfindet. Sie sind nicht aus unterschiedlichen Bereichen, was man ja durch formale Herleitung nicht erkennen kann. Aber durch unsere Herleitung wissen wir, dass sie alle Proportionen an diesem schwarzen Loch von Mindestgröße sind. Und dieses schwarze Loch ist unteilbar. Es kann nicht verkleinert werden, wenn man die physikalischen Theorien mit berücksichtigen will. Es ist eine Mindestgröße. Und wenn man nun in die Geisteswissenschaft schaut, die Philosophie anschaut und fragt, was die Menschen unter dem Einen und der Einheit verstehen, dann haben sie zuerst das Zählbare darunter verstanden. Also 1, 2, 3, das eine war sozusagen das zählbar Erste. Und später bei Parmenides und Plato hat man das Göttliche mit dem Einen verbunden. Aristoteles setzt den unbewegten Beweger, der als erste Ursache unteilbar eine unteilbare Einheit darstellt. Und so ist das, kann man auch weiterverfolgen, dazu können Sie gerne unter friedenswarte.de nachlesen. Und so ist es eigentlich in unserer Geistesgeschichte angelegt, dass die Einheit immer mit dem Unteilbaren verbunden ist. Eine Eigenschaft, ein Attribut der Einheit ist immer das Unteilbare gewesen. Und diese Unteilbarkeit finden wir heute wieder an unserem Mini-schwarzen Loch, dem schwarzen Loch von physikalischer Mindestgröße. Und deshalb können wir von diesem Denkobjekt als von der Einheit sprechen, da sie tatsächlich unteilbar ist. Und die Oktavierung dieser hohen Frequenz, 10 hoch 42 Hertz, in den hörbaren Bereich, wollen wir uns nun einmal anhören. Wir hören jetzt eine Komposition von Motom, der also eine Verbindung von Omton und Einheitston hergestellt hat. Wie gesagt, die Differenz ein halbes Hertz. Und somit einen Ton uns vorspielt, der eigentlich historisch betrachtet zwischen dem uralten Omton der Inder und dem hochmodernen, eigentlich erst im letzten Jahr berechneten Ton der Einheit darstellt. Eine Ausgleichbewegung dieser beiden fundamentalen Töne. Und meine Damen und Herren, ich bin eigentlich fertig jetzt mit meinem Vortrag, aber ich möchte noch eines äußern, was mir sehr am Herzen liegt und was wir auch in den letzten Tagen noch verwirklichen konnten, sodass es heute vorstellbar wird, mit Hilfe von Fritz von Planetware und Peter aus Brandenburg wurde es möglich, eine kleine Einrichtung vorzunehmen. Es geht dabei eigentlich um die Art und Weise des Zusammenlebens und um die Art und Weise des Umgangs miteinander und des Respektes, was man voreinander hat in unserer heutigen Gesellschaft. Und da muss man sagen, dass der Hans Cousteau mit seiner kosmischen Oktave wahrscheinlich einen Meilenstein in der wissenschaftlichen Entwicklung gesetzt hat. Nun stellt sich die Frage, wie gehen wir mit einem so verdientermaßen angesehenen Menschen wie den Hans Cousteau um? Einige haben von der kosmischen Oktave schon mehr erfahren. Für einige ist es nur eine theoretische Verbindung, die sehr harmonisch und schön ist. Und für andere steckt da eine Erfahrung dahinter, ein Erlebnis. Und für diese wird es schon zur Gewissheit und zu einer sehr wertvollen Erkenntnis für ihr folgendes Leben. Und ich möchte mich dafür einsetzen, dass dem Hans Cousteau eine Würdigung zuteil wird. Und heute ist es üblich, in der Wissenschaft Preise zu verleihen, für die Mathematik, für die Medizin, für die Harmonik und so weiter. Es gibt viele Preise. Und für solche Preise muss man nominiert werden. Und diese Nominierungen können eigentlich nur von Leuten vorgenommen werden, die dafür befugt sind. Also bestimmte Lehrer, Professoren oder andere Leute, die sich auf einem dieser Gebiete sehr hervorgetan haben. Und ich möchte Sie bitten oder diejenigen unter Ihnen bitten, die die kustosche Weiterentwicklung der Sphärenharmonie, die Wasserstoffvertonung, die Gravitationsfrequenz, die hier zum ersten Mal in der Wissenschaftsgeschichte auftaucht, die Urtöne und so weiter, die diese neuen Entwicklungen für wertvoll halten und für zukunftsweisend halten, diese möchte ich gern auffordern unter Ihnen, mit einer Unterschrift dazu beizutragen, dem Hans Cousteau eine solche Nominierung für einen Preis zu ermöglichen. Ich würde es persönlich gern sehen, wenn der Cousteau von seiner Arbeit noch etwas erleben würde und eine kleine Würdigung erfahren würde dafür.
Die beste Würdigung, die ich eigentlich seit Jahren immer wieder erlebe, ist, dass es Musiker gibt, die sich so auf diese Frequenzen einlassen und sich immer wieder was Tolles und Neues einfallen lassen, sodass ich mir eigentlich erst durch die Musiker anhören kann, was mir so alles durch den Kopf geht. Also der Dank geht an die Musiker.
Ja, Moment. Kleinen Moment. Und zu guter Letzt, wir haben das so gemacht, man kann auf friedenswarte.de einen kleinen Button andrücken und da kann man unterschreiben, dass eventuell eine solche Nominierung für Herr Cousteau möglich wird. Zuerst habe ich noch mal ein bisschen zusammengefasst, was die wesentlichen Neuerungen sind und Leistungen. Dann habe ich einige Preise aufgezählt, die dafür eventuell in Betracht kommen. Und dann können Sie, wenn Sie mögen und auch Ihr Einverständnis dazu geben können, mit Ihrer Unterschrift vielleicht dazu beitragen, dass auch eine größere Öffentlichkeit davon Notiz nimmt und Leute von den Neuerungen Notiz nehmen, die bisher vielleicht da noch gar nicht so drauf gekommen sind. Meine Damen und Herren, Dankeschön. Nun bin ich am Ende. Es folgt der Om-Ton in Verbindung mit dem Klang der Einheit, die Verbindung von moderner Physik und alter indischer Kultur von unserem Berliner Musiker Motom. Dankeschön.